Ich habe für diesen Gottesdienst als Textwort ausgewählt aus dem Psalm 34, den sechsten Vers. Psalm 34 ist ein Psalm von David, als er in die Hände seiner Erzfeinde, der Philister, fiel und dort durch ein ganz merkwürdig unverständliches Erlebnis frei wurde. Und dann hat er diesen Psalm von der Güte und Barmherzigkeit Gottes gedichtet. Jetzt hoffe ich nur, dass Sie es heute mit der Wärme schaffen. Wir lassen alle Löcher heute hier offen, alle Türen, Fenster, was wir so haben. Nach diesem Sommer haben wir uns gesehnt. Ich habe so oft das Wort gehört, früher in unserer Kindheit gab es noch richtige Sommer. Also das ist ein richtiger Sommer. Da werden Sie noch Ihren Enkeln davon erzählen. Ist doch schön, wir genießen es. Und wenn ich zu leise bin, die Fenster auch hinten müssen offen bleiben, dann winken Sie einfach, dann weiß ich, dass nicht, dass Ihr Schiff untergeht, sondern dass ich lauter reden muss. Gell? Machen Sie einfach ein Zeichen. Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn, und das bezieht sich jetzt auf den vorigen Vers, den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden, oder? Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Es ist doch sicher gut, dass ich ein Wort zuerst zu unseren goldenen Konfirmanden sage. Wir haben uns ja in den vergangenen Jahren immer wieder bemüht, dass wir doch das auch hier fertig bringen, dass wir die früheren Konfirmanden einmal einladen. Es hat nie geklappt und ich habe da erst das Erschütternde gesehen, wie von diesen ganzen Jahrgängen meist alle Männer im Krieg umgekommen sind. Einmal sagte einer, nur ich bin übrig geblieben und ich bin verkrüppelt zurückgekommen aus dem Krieg. Man hat gemerkt, wie die Wunde da drin sitzt. Jetzt gerade denkt man ja zurück. Vor 50 Jahren, als damals diese jungen Mädchen, heute sind sie immer noch so nett und süß, damals eingesegnet wurden in diesem Jahr 1944, was war denn das für eine Zukunft, der sie entgegengingen? Wenige Wochen später ist schon die alte Ludwig-Hofacker-Kirche, die unten am Eck war, in diesem schrecklichen Bombenangriff 25. 26. Juli 1944 verbrannt, zerbombt gewesen. Und sicher das Erlebnis, das natürlich auch die Konfirmandinnen alle wussten aus ihrem Familienkreis, oft waren es die eigenen Geschwister, wenn der Postbote am Briefkasten das Päckchen hingelegt hat, er hat nicht klingeln wollen. Da war die Brieftasche drin, vom gefallenen Bruder. Und wenn man das einmal sieht, dass das auch zum Leben gehört, ein Leben, wo alles wackelt und alles wankt und alles unsicher ist, wo man vom Tod umgeben ist, dass unsere Jungen sich das ein wenig plastisch vorstellen können. Damals sind in den Bombenangriffen allein auf Stuttgart 500.000 Zentner Bomben gefallen. Fast 60% der Häuser Stuttgarts waren total zerstört. Fast 6.000 Menschen sind dort unten umgekommen in den Trümmern. Das war nur so ein kleines Stück dieses Lebens, wenn wir jetzt unsere Konfirmandinnen erzählen lassen könnten. Aber sie wollten es nicht. Ich habe sie gefragt, was ihnen da im Leben wichtig wurde, da würden oft schwere Dinge zum Vorschein kommen. Ich will das sagen, weil an diesem herrlichen Sommertag man eigentlich nur so die Lebensfreude spüren könnte. Aber hinter uns steht ja allen auch die große Belastung, das Schwere, was uns oft niederdrückt und traurig macht. Mir ging es in der vergangenen Woche so, wir saßen mit einem Kreis von Missionsleuten zusammen. Und da erzählten auch einige von Ruanda, einer erzählte ganz glücklich, dass eine holländische Krankenschwester von den Franzosen gefunden worden sei, sie hätte heimtelefonieren können. Sie hätte erlebt die Errettung Gottes, auch wie mehrfach vor dem Haus die Leute gekommen wären und gesagt hätten, lass die da drinnen, die sind recht. Dann seien sie weitergezogen, die Mördergruppen. Und dann erzählt der andere und sagt, ich kann auch Schlimmeres erzählen. Ich kenne einen Prediger in Ruanda, Er hat eine Gemeinde mit 1000 Leuten gehabt, das war seit Jahren ein Herz und eine Seele, Hutus und Tutsi, und deswegen hat man ihn und seine ganze Familie und alle Kinder grausam umgebracht. Nur weil er die Grenzen der Volksstämme überwand. Es hat mich unheimlich erschüttert, wie ich diese Geschichte hörte. Wir haben das ja oft gar nicht vor Augen, was alles an Not und Leid um uns her geschieht. Ich las in der vergangenen Woche einen Bericht unserer Krankenschwester Silvia Hochstrasser, die im Süden von Angola in Kalukembe in einem Hospital war und dann evakuiert wurde. Es war auch den dort lebenden Afrikanern ganz wichtig, jetzt sollten sie alle gehen. Und die hat ein Dreivierteljahr, nachdem sie gerettet war, ich dachte, jetzt hat sie es hinter sich. Da hat sie in einem Bericht niedergeschrieben und sagt, ich kann das nicht vergessen. Vor mir steht dieses grausame Bild. Es ist wie bei einem Hubschrauber, wenn man da Leute von einem sinkenden Schiff birgt. Und da kann man noch hinuntersehen, da sieht man, wie sie auf diesem schwankenden Schiffsrumpf stehen. Und ich kann das nicht vergessen, dort gehen Menschen zugrunde und mich hat man gerettet. Wie schwer kann einem das Leben werden? In dieser Woche hatte ich ein Erlebnis im Altenheim, da war ein alter Mann. Und wie wir uns so unterhielten, sagt er plötzlich, also mit dem Satz habe ich nicht gerechnet, den werde ich noch lange nicht bewältigen. Da sagt er, früher, wie ich jung war, da war mir es der schlimmste Schock, wenn junge Menschen gestorben sind. Heute muss ich sagen, ich beneide alle, die früh sterben durften. So kann das Leben einem zur Last werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen heute geht. Sitzen vielleicht jetzt mitten unter uns Leute, die haben schwere Sorgen, Nöte, Ängste, sind traurig und die wissen nicht weiter. Was soll man da machen? Abtauchen, weggucken? Verdrängen, vergessen? Nein, ganz genau hinsehen. Ganz genau hinsehen. Dieser Psalm entstand in einer ganz ausweglosen Lage, als der David in die Hände seiner Feinde fiel. Und diese Feinde wollten ihn, das war damals ganz klar bei den Philistern und dem Hass, der dort lebte. Sie wollten ihn umbringen. Und da geschieht ein ganz merkwürdiges Geschehen. Das passiert da. Der David verstellt sich, wie wenn er geisteskrank wäre. Und die Philister fallen drauf rein und schicken ihn weg und sagen, das kann doch nicht der David sein. Und David wird plötzlich ganz neu Freiheit geschenkt und er läuft los in die Wüste und singt diesen Psalm und seine Erfahrung ist, die er allen zuruft. Er sagt, das müssen doch alle Elenden hören und sich dran freuen. Man muss auf den Herrn blicken, man muss auf den Herrn sehen in aller Not. Mittendrin ist der Herr, der lebendige Gott, auf ihn muss man blicken. Sehen Sie, den ganzen Zusammenhang, der war mir jetzt doch einmal wichtig. Nicht, dass das so eine fröhliche Predigt wird, die über all die Nöte, die Sie belassen, hinweggeht. Sondern da mittendrin sollen Sie entdecken, da ist der lebendige Gott, der Herr. Ja, wie kann man denn Gott sehen? Man kann Gott nicht sehen. Nein, mit unseren Augen können wir ihn nicht sehen. Das wird einmal sein in der Ewigkeit, hier in dieser Welt. Wir können das nicht sehen, weil unsere Augen so viel Schmutz sehen. Wir können den reinen, heiligen Gott nicht sehen. Es sind die Augen des Glaubens gemeint. Aber es ist auch nicht gedacht, dass man sich Gott vorstellt. Wir sollen uns auch Gott nicht vorstellen, irgendwie bildhaft. Aber Gott hat sich geoffenbart und wir dürfen sagen, dass wir auf ihn sehen können. Da, wo er in Jesus mitten hineinkommt in diese Welt. Und da sehen wir ihn, wie er mittendrin steht in den Stürmen, als das Boot auf dem See untergehen will und dann dürfen wir Jesus sehen. Und da geht das Boot nicht unter, wenn Jesus da ist. Das soll die 50 Jahre dieser Konfirmanden durchziehen. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Und Sie können immer wieder sehen, wo Jesus sich rumtrieb. Dann war er dort, wo die Schwerkranken und die Depressiven und die Verzweifelten waren, die Pflegebedürftigen, denen keiner mehr half. Und Jesus war mittendrin. Und wo er ist, da ist keine Hoffnungslosigkeit. Da braucht man den Kopf nicht hängen lassen. Da ist nichts zum Verzagen und zum Verzweifeln. Und dann stehen sie da und dann verspotten sie diesen Jesus und sie höhnen ihn und sie quälen ihn. Selbst wenn ihnen das zuteil werden sollte, sollen sie wissen, und Jesus stand mittendrin. Und ich darf auf ihn sehen, wie er alles an sich vorüberziehen lässt. Das gibt uns Kraft und Mut und Zuversicht. Ich habe jetzt einfach in meiner Bibel ein paar Stellen noch rausgesucht. Und jetzt nehmen Sie Ihre Bibel zur Hand und gucken Sie mal, das ist nämlich interessant, wie oft das beim David in den Psalmen vorkommt oder überhaupt in den Psalmen, dass man das sehen kann, sehen wird, in dem Auge des Glaubens diesen Blick haben, in aller Traurigkeit, in aller Not. Zuerst im Psalm 16, Vers 8. Psalm 16, Vers 8, da sagt der David, ich habe den Herrn allzeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Morgens beim Aufstehen, ich habe den Herrn vor Augen, wenn ich den Terminkalender durchschaue. Wenn Menschen mich unter Druck setzen, ich habe den Herrn allezeit vor Augen. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, ich habe den Herrn vor Augen. Den barmherzigen, gütigen Heiland Jesus, den guten Hirten, der mich auch durchs finstere Tal führt. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist doch da. Psalm 25, Vers 15. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Woher die Formulierung kommt, ich kann es Ihnen sagen, die schweren Erlebnisse, auch die schrecklichen Bilder, die wir immer in uns aufnehmen müssen, die prägen ja unsere Seele in der Tiefe und die können wir gar nicht verarbeiten, solche Schreckensbilder. Und die ziehen uns immer tiefer mit unserer Seele zu sich. Es ist wie wenn sie in einen Abgrund uns hineinziehen. Und wir müssen aufpassen, dass wir wieder rauskommen aus dieser Sogkraft dieser schrecklichen Erlebnisse und Bilder. Ich verstehe das, dass einer sagt, ich werde nicht damit fertig. Wie sollen wir auch damit fertig werden? Mit Erfolg wird man leicht fertig. Aber wenn es so schwer geht und wenn man abgeben muss, wenn man Unrecht erfährt, wenn man leiden muss, wie will man damit fertig werden? Und da heißt es, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ich blicke durch die Not hindurch, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Das also wie der Tierfänger, der das Tier festhält an den Füßen und jetzt kann es nicht mehr laufen. Und er macht mir wieder das frei. Ich kann wieder laufen. Psalm 26, Vers 3. Da heißt es, deine Güte ist mir vor Augen. Machen Sie das auch so, die Güte Gottes. Die Güte Gottes, die unendlich ist. Dass er sie lieb hat. Und dass er ihnen all seine Güte zuwendet, wenn sie da dauernd dran denken, ohne Ende, allzeit vor Augen. Wie kann das bloß bei ihnen neu aussehen? Psalm 54, Vers 5. Da wird das Gegenteil gesagt. Also die Spötter, die Gottlosen, Stolze erheben sich gegen mich. Gewalttäter trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Aber ich habe Gott vor Augen, dann weiß ich, dass alles, was sie sich ausdenken, nicht gelingen kann. Ich bin ganz ruhig. Psalm 123, Vers 2. Ein Bild, über das man immer wieder nachsinnen muss. Es fängt an, ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel wohnst. Ich blicke nach dir aus der Bedrängnis, aus der Angst, aus der Not, aus der Verzweiflung, aus der Schwermut. Ich blicke auf zu dir, siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau. So sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde. Da ist die Angst da. So wie die Sklave Angst hat vor dem Chef, ja, darf ich zu Gott nicht kühner kommen. Ja, aber wir haben ja so Augenblicke, wo wir uns kaum zu Gott hintrauen. Da haben wir Angst vor Gott und da ist er uns so fern. Und wie die Sklaven da aufblicken, ich darf wissen, er, der lebendige Gott, hat auch mein Leben in seiner Hand und er wird für mich sorgen und ich darf auf ihn blicken. Er wird alles gut machen, auch mit mir und er ist uns gnädig. Ich weiß das und dann kann ich mutig und unerschrocken den Gefahren in die Augen blicken. Also ganz genau hinsehen muss man, aber nicht bloß die Not sehen, sondern den lebendigen, gegenwärtigen Herrn mitten in der Not sehen. Da muss man hinblicken. Realistisch muss man sein, ganz realistisch. Aber nicht den vergessen, den man nicht mit den Augen sehen kann, sondern mit dem Glauben. Das macht uns ungemein fröhlich. Dieser Blick macht uns ungemein fröhlich. Das ist mein zweiter Punkt. Dieser Blick macht uns ungemein fröhlich. Sie kennen die alte Lutherbibel, da heißt, die auf ihn sehen, auf den Herrn sehen, die werden erquickt. An so einem heißen Sommertag weiß man, wie erquickend ein kühler, kalter Trunk sein kann. Stellen Sie mal vor, jetzt würde mir jemand ein Glas kaltes Wasser bringen, wie das erquickend wäre. Aber wir warten noch einen Moment, dann kriegen wir es irgendwo auch. Also erquickend, aber jetzt ist im neuen Luthertext ein anderes Bild gebraucht. Da heißt es, denn die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Das gefällt mir noch mehr als das Erquicken. Strahlen vor Freude. Sind Sie ein Mensch, der strahlt vor Freude? Dann stimmt Ihr Glaube noch nicht ganz. Also wir wollen aufpassen, wir wollen jetzt nicht Gefühle machen und wir wollen einen auch nicht manipulieren und auch niemand hypnotisieren. Mit Gefühlen kann man ja spielen, man kann auch manches einreden und das geht's nicht. Sondern dass als selbstverständliche Folge meines Glaubens die Freude kommt, die Freude. Und zwar die strahlende, glänzende. Im Englischen steht da scheinen, leuchten, strahlen, wieder das gleiche Wort, vor Freude. Und das bei Menschen, die durch schwere Not und durch Leiden gehen. Ja, wie kann man denn das sagen? Warum denn? Weil es viel wichtigere Dinge gibt als das, was uns oft in die Tiefe zieht. Ich sehe auf den Herrn Jesus und dann sehe ich ihn. Und das bleibt die Hauptsache, deshalb ist es in unserer Kirche so groß in die Mitte gestellt, wie Jesus am Kreuz für mich stirbt. Ich weiß nicht, ob Sie einmal im Leben richtig gelitten haben unter Ihrer Schuld. So wie es uns hier einer einmal erzählt hat nach einem Verkehrsunfall, wo er einen Menschen schwer verletzt hat und er schuld war. Wie er keine Ruhe und keinen Frieden mehr findet. Es war ihm so leid und er kann es nicht gut machen, was schuld ist. Und wenn Sie das wissen aus Ihrem Leben, vielleicht ist das Schuld an Ihren Voreltern, wie soll Schuld vergeben werden? Und da kommen Sie in die Traurigkeit, in die Verzweiflung, in die Depression, in die Untiefen hinein. Und dann macht nur das Sie wieder fröhlich. Die auf den Herrn sehen, er hat meine Schuld gesühnt. Es gibt eine vollständige Vergebung. Das ist die Mitte des christlichen Glaubens. Viele Leute meinen, Mitte des christlichen Glaubens wäre, wir sind gute Leute und wollen gute Taten tun. Auch wenn es nur so wäre. Die Freude unseres Lebens kommt von der Vergebung Jesu her. Er hat für mich bezahlt und davon lebe ich. Wenn Sie mal nach Burma oder nach Indien kommen, dann können Sie auf den Spuren von William Carey gehen. Der war einer der großen Missionspionieren. Es ist immer wichtig, dass man auch als Christ Namen von solchen Menschen hört, die einfach auch mit ihrem Leben Großes geleistet haben. Er war eigentlich von Haus aus Schuhmacher. Aber er ist hinausgegangen als ein Einzelner, als damals noch niemand in die Mission ging. Er hat 126 Gymnasien gegründet. Eine Universität, die von Serampore, die heute noch zu den bedeutendsten von Indien gehört. Er hat die Bibel in 15 Sprachen übersetzt. Was für ein Genie. Und als er starb, saß einer an seinem Krankenbett und hat mit ihm gesprochen über das, was er alles hat in seinem Leben leisten können. Und dann wurde er unwillig mit seiner letzten Kraft und hat gesagt, red doch nicht von meinen Leistungen. Red doch lieber von meinem Heiland. Das ist das Entscheidende, was ihn hält in dieser Not, stirbt. Und auf seinem Grab steht das Wort, ein schuldig, schwach und hilflos Wesen falle ich in deine freundlichen Arme. Du, Herr, bist mein Fels, mein Genesen, mein Heil und meine Lust. Ich weiß nicht, wo Ihre Anfechtungen herkommen. Kennen Sie auch den Höllenhund, den Zweifel? Der einen manchmal ganz verunsichern kann. Und wenn man das Bellen schon hört, dann wird einem Angst. Ich sage das jetzt mal, weil es immer wieder Leute gibt, die sagen, ich rede nie vom Zweifel. Doch, das ist so unheimlich, wie der Zweifel uns im Leben lahmlegen kann, auch im Glauben. Aber wie ist es beim
Hirtenhund, wenn der hinterm Schaf herbellt, wo läuft das Schaf hin? In die Arme vom guten Hirten. So müssen Sie es machen. Wenn Sie den Höllenhund des Zweifels hören, laufen Sie zum guten Hirten hin. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Es mag viele Dinge in ihrem Leben geben, die sie zur Verzweiflung und zur Traurigkeit und sogar zur Ohnmacht führen. Aber der Glaube, der Blick auf Jesus, der macht sie fröhlich. Sie werden strahlen vor Freude. Und wie dann erst, wenn wir ganz realistisch unserem eigenen Sterben in die Augen schauen. Der moderne Mensch kann so viel, aber er kann nicht mehr sein Sterben bewältigen. Ich hoffe, dass Sie Ihr Sterben bewältigen und sagen können, egal wann mein Ende kommt, heute oder morgen, ich weiß, dass mir es mit Jesus glückt. Und ich weiß, dass ich auferstehen werde mit einem neuen Leib und in dem Augenblick, wo ich hier sterbe, werde ich bei Jesus sein. Weil er für mich gestorben ist, weil er mich löst aus dem Tod, weil er die Schlüssel der Hölle und des Todes hat und weil er mich gültig freisprechen kann, auch für das jüngste Gericht. Beim letzten nie mehr Schamrot. Es gibt natürlich Stunden in unserem Leben, wo wir sehr schamrot werden. Das ist ein gesundes Zeichen von älteren Menschen, dass sie über manches in ihrem Leben Scham empfinden. Haben falsch gelebt, das war verkehrt. Ihr jungen Leute, ihr ahnt gar nicht, wie es einen später reut. Da denkt man als junger Mensch mit seinem weiten Gewissen noch gar nichts dran. Es wird einem später oft unheimlich sauer und bitter. Und da heißt es jetzt plötzlich, ihr Angesicht wird nicht mehr schamrot. Auch nicht, wenn man dran denkt, Herr, lass mich nicht in die Torheit des Alters verfallen, wie wird auch alles werden? Ich weiß doch, wer zur Rechten Gottes sitzt, da ist Jesus erhöht im Himmel, er wird für mich streiten, er bittet beim Vater für mich, ich bin in bester Betreuung und Versorgung und ich brauche nicht Angst zu haben vor dem, was in der Zukunft vor mir steht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Meine Frau und ich, wir wollen Urlaub machen, ein paar Tage und wir wandern gern, aber ich habe es Ihnen ja immer wieder gesagt, ich habe so eine blöde Art, mit meiner Willenskraft habe ich schon längst besiegen wollen, den Schwindel. Ich sage, das ist natürlich Blödsinn, das, was Sie mir auch als Trost mitgeben können, aber das kommt halt. Wenn da so eine riesen Felswand ist, und dann muss meine Frau nur mir vorausgehen und ich muss auf sie blicken und dann habe ich keinen Schwindel mehr. Die können mich mit meinen 4 Zentnern gar nicht halten, nicht? Aber verstehen Sie, der Blick genügt schon, damit der Schwindel weg ist. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Ich habe gestern einen Brief bekommen von meinem alten Stadtmissionar, der mich als Kind betreut hat und das wird auch mir immer größer, was er mir schon in der Kindheit mitgegeben hat. Er war ein glänzender Erzähler. Und er hat uns immer Geschichten erzählt und ich meine immer wieder an den Geschichten wird es am besten deutlich. Er lebt jetzt in einem Pflegeheim und darf schon lange nicht mehr das Heim verlassen. Er schreibt nur noch mit ganz zittriger Schrift und ganz großen Buchstaben und er sieht fast nichts mehr. Und er hat mir gestern mitgeschickt mit ganz großen Buchstaben ein Blatt einer Erzählung und ich habe ihm zurückgeschrieben und gesagt, das will ich heute meiner Gemeinde erzählen. Eine ganz schlichte Geschichte, und dachte ich, das hat dieser Seelsorger so sagen können, wie ich es einfach für ihn jetzt an Sie weitersagen will. Er erzählt eine Geschichte in einem Büro. Seine Sekretärin, die sagt zu ihrem Chef, der mitten in den besten Jahren ist, Herr Doktor, ich sehe, Sie sind verzweifelt. Und der sitzt an seinem Schreibtisch und hat den Kopf gestützt zwischen zwei Hände. Da schrieb dieser alte Mann im Pflegeheim mir diese Geschichte. Und er spielt mit dem Gedanken, ob er sich nicht das Leben nehmen soll. Er hatte einige geschäftliche Pannen und er weiß nicht, ob er sein Geschäft überhaupt noch durchkriegt. Und dazu hat er eine Nervenkrankheit und die Ärzte kriegen sie nicht in den Griff. Und dann sagt diese Sekretärin, Herr Doktor, warum können Sie sich nicht Gott anvertrauen, ihm zuwenden? Es gibt doch eine höhere Instanz, die auch für Sie sorgt. Hängen Sie Ihre ganze Existenz an den allmächtigen Gott. Nehmen Sie mir bitte nicht übel, dass ich Sie so bemuttere, aber ich kann es nicht mit ansehen, wie sie leiden. Und dann guckt der Chef sie an und sagt, eigentlich beneide ich sie um ihren Glauben. Ich habe keine Beziehung zu Gott. Bei mir ist eine große innere Leere. Ich kann nicht glauben. Ich habe dafür kein Organ. Ich bin wie in einem langen unterirdischen Stollen, aus dem es keinen Ausweg gibt. Beten Sie für mich. Sehen Sie, so habe ich die Geschichte schon oft erlebt. Und ich hätte vielleicht aufgehört in meiner Dummheit. Aber die Geschichte dieses erfahrenen Seelsorgers, der Diakon hier war vor Jahrzehnten in Stuttgart, geht noch weiter. Dass diese Sekretärin zu ihrem Chef sagt, ja, ich bete schon lange für Sie. Doch das müssen Sie wissen. Ich kann nicht für Sie glauben. Ich kann nicht für Sie vertrauen. Das müssen Sie jetzt selber machen. Und wenn es nur ein Schrei der Verzweiflung ist zu Gott, Sie müssen es tun oder Sie gehen unter. Und ich dringe Sie, so sagt es in der Geschichte, die er mir da geschickt hat. Ich bedränge Sie, jetzt vertrauen Sie sich diesem lebendigen Gott an und da legen Sie alles nieder, was Sie bedrängt und was Sie falsch gemacht haben und was Sie nicht lösen können. Er kennt Sie, er weiß auch um Ihre Schuld und er liebt Sie, aber Sie müssen selbst kommen, abladen und vertrauen. Das kann niemand von Ihnen nehmen. Soweit die Geschichte. Und das rufe ich Ihnen zu. Wie oft habe ich es Ihnen immer und immer wieder gesagt, ich will Ihnen sagen, das verdrießt mich nicht, da bin ich wieder Paulus in der gleichen Gesellschaft, dass mich es nicht verdrießt, immer dasselbe zu sagen. Das Größte, was wir einander sagen können, blicke auf zu Jesus. Aber vertraue du dich mit deinem Schmerz heute ihm an. Hör es nicht bloß, vertraue ihm, glaube ihm. Das ist ein Schritt, den Sie gehen müssen. Und es gibt nichts Größeres, was man einem Menschen zurufen kann, als dieses: Jesus ist da. Blicke auf ihn. Amen.